vielleicht zunächst mal so den ganzen Körper spüren, ein bisschen unter die Füße, auch die Arme und Hände. Dann mit dem Atem sich stabilisieren, im Bauchraum, in den Händen. Die Gedanken kommen und gehen lassen. Offener werden oder transparenter. Und meditieren wie der Himmel, das Herz wie der Himmel. Und das Mantra ist ja. Das auch oder das darf auch sein. Oder einfach ja. Und dann mit dem Ausatmen öffnen sich die Blumen im Bauch, im Solarplexus, in den Schultern. Und dann, wenn das, was in den Vordergrund kommt, etwas schwierig ist, dann können wir uns auch Unterstützung rufen. Ja, dann rufen wir den Dalai Lama, den Buddha, Jesus, deine Großmutter. Und spüren diese liebevolle Präsenz erstmal, als ob das so außerhalb von uns ist, so wie die Sonne. Ja, die Sonne, die aufgeht, die Morgensonne. Und wir wissen, dass das, was sich da öffnet, ein Aspekt unseres eigenen Seins ist. Aber wir nutzen diese symbolische Ebene unseres Geistes, um damit in Kontakt zu kommen und das körperlich spürbar zu machen, dass dort immer Liebe auch ist. Und da wir das jetzt so gemeinsam machen und wir ja auch alle unsere Herausforderungen mitbringen, geschieht, dass wir so einen gemeinsamen Raum schaffen, in dem wir uns entspannen können, in dem wir einfach Präsenz empfangen können, baden können in Präsenz. Und dann lade ich dich ein, mit dem nächsten Einatmen in die Hände hineinzuspüren, in beide Hände gleichzeitig. Und spür die Lebendigkeit in den Handflächen, in den Fingern. So gut es geht, das Mini-Selbst loslassen. Also nicht das Gefühl, im Kopf zu sitzen, loslassen. dann atme mal in diese Empfindungen hinein, die vielleicht recht subtil sind, die Lebendigkeit in den Handflächen, die Empfindungen. So gut es geht, das mentale Bild der Hände loslassen, tatsächlich in den Empfindungen sein. Das sind also die Empfindungen, unbeständig im Fließen. Aber ist da nicht auch Präsenz? Spür mal, schau mal, hör mal jenseits, tiefer als die Empfindungen, hinter den Empfindungen. Also eine Präsenz, die die Empfindungen umgibt und durchdringt. Schau mal, ob du dort eine Weite spüren kannst oder eine Tiefe in den Händen, in den Empfindungen. Dich verstrickst, dann kehrst du zu den Empfindungen zurück, unterstützt beim Atmen. Und vielleicht nur für kurze Augenblicke dann die Neugierde auf den Hintergrund. Tiefer oder jenseits der Empfindungen und die Empfindungen ganz durchdringend. Und dann lass das mal los und bring dein Gewahrsein in den Raum zwischen den Ohren. Kannst du den Raum dort spüren? In das Hören, sozusagen den Kanal wechseln ein bisschen. Nicht, dass das andere unterdrückt wird, aber du holst es einfach im Vordergrund, in den Vordergrund. Da ist diese Stimme, da sind die anderen Geräusche in diesem Raum. Und das ist ein Kommen und Gehen. Da ist nichts Stabiles da. Einfach mal hören. Auch wenn da nicht viel Geräusche sind, also auch in die Lücke hören. Da ist also die Geräusche, das, was du hörst, das kommt und geht. Da ist da nicht auch eine Präsenz. Eine Stille, aus der diese Stimme kommt und in der sie empfangen wird. Diese Präsenz, dieser Hörraum, ist ohne Mühe mühelos, offen. Zeitlos. Dann bring mal dein Gewahrsein in den Herzensraum. Atme sanft in den Herzensraum. Was spürst du dort? Vielleicht nicht viel, aber das ist gut genug, einfach. Die Energie dort spüren, den Atem spüren. Und auch wieder das Loslassen des Mini-Ichs, tatsächlich den Herzensraum so von innen zu spüren. Sind also jetzt die Empfindungen, vielleicht subtil, vielleicht angenehm oder unangenehm. Und die verändern sich, die sind im Fluss, das ist Energie, Bewegung. Aber ist da nicht auch eine Präsenz? Spür mal, schau mal, hör mal. Tiefer jenseits in den Hintergrund. In den grenzenlosen Hintergrund. Wenn du dich diesem Raum öffnest, kann da vielleicht eine leichte Furcht oder Ehrfurcht entstehen. So eine eine Ehrfurcht vor der Bodenlosigkeit, der Grenzenlosigkeit. Dann geh einfach ganz sanft zum freundlichen Atem zurück. Aus der Körpermitte heraus in die Stille zu hören, in die Weite zu spüren. Sich zu vergessen. Als letztes wenden wir uns den Gedanken zu. Der nächste Gedanke, den du haben wirst, wo kommt der her? Schau da mal hin. Der nächste Gedanke, den du haben wirst, das nächste Wort, das nächste Bild, wo kommt das her? Schau da mal hin. Was siehst du da? Was spürst du da? Der nächste Gedanke, den du haben wirst, das nächste Wort, das nächste mentale Bild, wo kommt das her? Schau da mal hin. Was siehst du da? Was spürst du da? Weiten wir unser Gewahrsein aus, in den ganzen Körper hinein, in unsere Umgebung hinein, in ein absichtsloses, offenes Gewahrsein, vielleicht etwas stabilisieren mit dem Atem oder mit der Körpermitte, aber doch eine offene Einladung, ein sich hingeben und ein sich vergessen. Sind die Gedanken, die Geräusche, die Körperempfindungen angenehm oder unangenehm? Aber ist da nicht auch eine alldurchdringende Präsenz, ein alldurchdringendes Hiersein, Dasein, das tiefer ist als dein Name, dein Geschlecht, deine Erinnerungen, deine Rollen? Wie ein grenzenloser Ozean. Wo du ganz tief du selbst bist. Schau da mal hin, hör da mal hin, spür da hin. Das, was immer schon da ist. Bevor etwas passiert. Das, was schaut. kommt wieder etwas, wo du reagierst, dem du ausweichst oder das du greifen möchtest. Aber dann hältst du wieder inne für einen Moment und spürst den Raum, in dem das passiert. Die Präsenz, in dem das passiert. So, jeder dieser Meditation ist irgendwie so eine Reise, in der man nirgendwo ankommt. Es ist nicht so, dass man sich dann am Ende unbedingt besser fühlt oder friedlicher. Also wenn man schon mal den Druck loslässt, dann das ist so eine Erleichterung. Also immer diese Notwendigkeit loslässt, sich besser fühlen zu müssen. Und dann stattdessen so zu sehen, das ist so eine Reise, da passiert was, ich weiß auch nicht genau, was passieren wird, weil wir ja jetzt nicht wie in den kontrollierenden Meditationen, wo wir ja so eine Idee haben, was so das Objekt ist und da kehren wir dann da zurück, sondern hier in dieser Art von Meditation können wir eigentlich gar nicht so vorher sagen, wo die Reise hingeht. Und manchmal ist es so, dass uns dann ein Schmerz bewusst wird oder eine Anspannung oder eine Unruhe, die uns vorher nicht bewusst ist. Und wenn dann unsere Meditation so ein Wettbewerb ist im sich gut fühlen, dann würde ja jede Meditation, in der wir uns, also in der schwierige Dinge hochkommen, würde dann irgendwie so mit einem Gefühl des Scheiterns einhergehen. Ich kann nicht meditieren, ich bin so unruhig. Ja? Und ich merke plötzlich so, dass es mir gar nicht so gut geht. Ja? Und dann hören wir auf mit der Meditation und dann denken wir, oh, das war echt scheiße. Ich kann nicht meditieren, ich lasse das sein. Das funktioniert nicht. Wobei wirklich jedes Berühren, jeder Moment der Freundlichkeit mit all diesen Erfahrungen ist heilsam. Das ist natürlich kein Wunderheilmittel, ja. Das ist aber. Durch liebevolle Präsenz kannst du wirklich liebevolle Präsenz ist sehr, sehr heilsam, sehr transformierend. Und es ist auch nicht so, dass in dieser Meditation, das unbedingt, also jetzt war es ja so ein Zeichen, ein Zeigen, ein Aufzeigen immer wieder mit verschiedenen Bildern von Präsenz. Und mach dir keine Gedanken darum, wenn du irgendwie merkst, ich habe keine Ahnung, was der meint. Ja? Da bist du schon mal in die richtige Richtung. Ja? Also da können wir uns schon mal dran freuen. Ja? Es ist auch nicht unbedingt so, dass das irgendwie tiefer wird oder und dann ist es wieder weg. Ja? Also es ist nicht so, dass das tiefer wird oder dass man dann so da versinkt oder sich auflöst, sondern es ist halt diese Reise, es kommt und geht und dann blitzt immer mal wieder der Himmel auf. Und dann, und durch dieses Aufblitzen dann, durch dieses sich erahnen, sich dort hineinspüren, wirst du immer vertrauter damit. Und es ist dann, wenn du jetzt, und dann hörst du, also dann hörst du auch andere Lehrer, Lehrerinnen, in der tibetischen Tradition wäre das dann so die Mahamudra, Dzogchen-Tradition. Und dann irgendwie, und es ist einfach, du bleib einfach am Ball. Ja? Und dann langsam, während du im Nebel gehst, wirst du nass, ohne dass du das wirklich bemerkst. Es wird einfach vertrauter. Und dann beginnst du so zu spüren, oh, die sprechen alle über das Gleiche. Die meinen alle das Gleiche, die zeigen alle das Gleiche auf. Und manchmal ist das so wie so ein Aha und dann ist das irgendwie so ein Schritt. Aber oft ist es so, dass sich das so einschleicht, dass du das gar nicht so bemerkst. Es schleicht sich dann so ein und dann plötzlich bemerkst du, vor einem Jahr oder vor 2 Jahren, da hat mich das noch kirre gemacht, dieses Gerede über Präsenz und Raum. Und es hat mich wahnsinnig gemacht. Und jetzt bin ich einfach viel weicher damit. Und dann wird es auch so, dass du diesen Geschmack oder diesen Geruch oder diese Erfahrung, dieses Erahnen, dieses Erspüren, das dann auch nicht, also dass du das so loslöst von bestimmten Menschen oder von bestimmten Orten, sondern dass du so bemerkst, oh. Ich kann hier sein und da sein und hier. Also es verändert sich. Meine Erfahrung, meine Körperhaltung oder wo ich bin oder wo ich hinschaue. Aber dieser Raum, aus dem ich schaue, das ist immer derselbe. Es ist immer also eine Herausforderung und es macht es ist eine Herausforderung oder es kann einen sprachlos machen. Also versuchen über Präsenz zu sprechen, Präsenz zu teilen. Und es kann auch ein Hindernis sein, also wenn man zu viele Worte macht oder wenn wir Präsenz so aus dem Geheimnisvollen, aus dem Mysterischen rausholen und dann irgendwie in Konzepte packen. Also wenn wir Präsenz oder nicht duales Gewahrsein für den konzeptuellen Geist begreifbar machen wollen. Es kann ein Hindernis sein. Es kann aber auch hilfreich sein. Ja? Deswegen gibt es in den verschiedenen Traditionen verschiedene Worte, verschiedene Bilder, die genutzt werden. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, dass das alles auf etwas zeigt. Ja, da ist ja dieses bekannte Symbol des Fingers, der Finger, der auf den Mond zeigt. Also hier Mond als Symbol für Präsenz und der Finger, der auf den Mond zeigt. Und dann sind wir fasziniert bei dem Finger, ja? Und streiten uns um den Finger, die Belehrungen, die auf den Mond zeigen. Also ich werde jetzt mit dem Finger auf den Mond zeigen, mit der Hilfe von Tara Brach. Und sie bezieht sich auf so drei Qualitäten, die aus der Dzogchen-Tradition kommen. Also es ist eine sehr traditionelle Belehrung. Die hat sie von ihrem Dzogchen-Lehrer Mingo Rinpoche. Also sie sagt, Präsenz ist kein exotischer Zustand, nach dem wir suchen oder den wir irgendwie erzeugen müssen. Also es ist kein Zustand, nach dem wir suchen oder den wir erzeugen müssen, sondern es ist eine Entdeckung. Es ist eine Entdeckung, was etwas, was sehr nah ist, was sehr vertraut ist und deswegen übersehen wird. Es ist also eine ganz andere Qualität in der Meditation. Viele Meditationen haben ja diese Kontrollidee, also diese Stufenidee, das Trainingsidee. Also diese Idee, okay, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, Fokus übst in deiner Meditation oder liebevolle Güte, dann ist da so eine Trainingsidee dabei. Naja, du bist noch nicht da und wenn du dich ordentlich anstrengst und viele Retreat machst und Reinigung und Verdienste und Guru-Hingabe und so, und dann am Ende kommt man da irgendwie hin. Aber auf jeden Fall bist du noch nicht da. Ja? Und das macht natürlich Sinn für uns, diese Stufenweg. Und wenn wir heute Nachmittag auf das Rain-Modell schauen, das ist halt eine Methode, das ist ein Stufenweg, Schritt für Schritt. Ja? Aber hier in der Erforschung von Präsenz teilen wir etwas, erforschen wir etwas, was nicht erzeugt werden muss, was man auch nirgendwo bekommt. Es ist so ein bisschen so, also so eine Metapher ist, der Fisch im Ozean, der nach Wasser sucht. Also und das Wasser ist jetzt so zu Hause. Ja? Das Wasser ist reine, nicht-duale Präsenz. Naja, und der Fisch, der hört halt so die Geschichten von Erleuchtung und Befreiung und Entspannung und schwimmt dann so rum und versucht, das Wasser zu finden. Ja? Das Wasser des Lebens, das Wasser des Jetzt, des Jetzt. Das Wasser des Eins mit allem Sein. Ja? Und das kann sehr anstrengend sein. Und sicher müssen wir alle so ein wenig diese Reise machen. Es gibt ja diese Geschichten, auch in der tibetischen Tradition, von demjenigen, der auszieht, den Schatz zu suchen. Eine lange Reise, bis er dann irgendwann den weisen Yogi irgendwo im Himalaya in der Höhle findet. Nach unendlichen Strapazen und Blasen und Verirrungen. Und der weise Yogi in der Höhle sagt dann, geh nach Hause und grab in deinem Garten. Und dann kommt dieser Mann nach Hause, gräbt in seinem Garten und da ist dann der Schatz. Und wir haben jetzt gleich die Mittagspause. Ich benenne jetzt diese drei Qualitäten und dann heute Nachmittag schauen wir dann, bevor wir dann in das Rain-Modell gehen, in einer Meditation schauen wir dann mal, ob wir diese drei Qualitäten so in unserer eigenen Erfahrung entdecken können oder bestätigen können oder so. So ein Gespür davon zu bekommen, welche Richtung wir dort schauen oder spüren oder hören. Also es sind drei Worte, die sie hier benutzt. Wach, offen und feinfühlend. Ja. Und verschiedene Lehrer haben dort verschiedene Worte. Ja. Es ist halt jetzt so wichtig, dass wir so ein bisschen die Worte mit Erfahrung füllen, sodass wir dann im eigenen Sitzen so erspüren können, was ist damit gemeint. Wach, offen und feinfühlend. Wachheit, also in der die Wachheit, das wird manchmal im Englischen in der Tradition the cognizant nature genannt. Ja? Also Wachheit heißt, dass wir uns dessen, was gerade geschieht, bewusst sind. Mit dieser Intelligenz erkennen wir den sich von Augenblick zu Augenblick ständig verändernden Fluss der Erfahrung. Wachheit bezeichnet die wissende Qualität des Gewahrseins. Die wissende Qualität des Gewahrseins. Und diese Wachheit, die ist mühelos. Diese Wachheit ist an, ja, an, so wie man ein Schalter, also ein Licht anmacht, ist an, ist immer schon an. Also du musstest heute Morgen, als du die Augen aufgemacht hast, nicht die Wachheit anschalten, sondern du hast die Augen aufgemacht und da war dann schon gleichzeitig die Wachheit. Und diese Wachheit, also die wissende Qualität, war ununterbrochen, auch im Schlaf. Ja? Also jemand hätte dich wecken können und da war also die Wachheit, also das Potenzial, das wahrzunehmen, war da. Und wir wissen, dass wir die Wachheit ist im Traum, da ist auch im Traumlosen ist die Wachheit. Also es ist so ein ununterbrochener Fluss von Wachheit. Ein ununterbrochener Fluss einer wissenden Geräumigkeit, in der deine Erfahrung kommt und geht. Das ist also das, was immer an ist, und das ist das, was der Inhalt deiner Erfahrung, sagen wir mal jetzt vor 10 Jahren, ja, der Inhalt deiner Erfahrung, also die körperlichen Empfindungen, deine Gedanken, deine Gefühle, die waren total anders. Alles hat sich verändert. Du lebst vielleicht woanders, du bist mit jemand anders zusammen, du hast andere Ängste, aber diese Wachheit, die war genauso strahlend, mühelos, da. So wie sie jetzt da ist, so wie sie jetzt im nächsten Augenblick da sein wird. Und wir wissen nicht, wo du morgen bist und wie es dir geht morgen. Etwas kann passieren, was du jetzt nicht voraussagen kannst. Was wir aber wissen ist, dass da diese Wachheit da ist. Und wenn wir jetzt aus dem Buddhistischen sehen würden, wäre dieser Strom, das ist so wie ein Strom reinen Gewahrseins, ununterbrochen, der ist also auch da im Todesprozess und der ist auch da im Bardo, der ist dann auch da, ja, also es ist ein ununterbrochener Strom, den wir der so vertraut ist und so immer da, dass wir es übersehen und dass es aufgezeigt werden muss. Das ist so ein bisschen so, wie so ein ganz subtiler Geruch, sagen wir mal ein Rosengeruch, der so einen Raum erfüllt und wir kommen hier hin und wir bemerken das nicht und dann es ist zwar da die ganze Zeit, aber es ist halt so alldurchdringend und überall so, dass wir das dann, dass bis dann irgendwann jemand uns das aufzeigt. Hey, ist hier nicht irgendwie... Ah ja, ja. Ja, jetzt rieche ich es auch. Also das ist die Wachheit. Und diese Wachheit, die wird so aufgezeigt in diesen Fragen, das werden wir dann morgen auch mal machen, so diese Fragen, was ist gewahr? Ja, also da ist der Atem, okay, der kommt und geht, aber was ist gewahr? Es ist also so ein bisschen so, normalerweise auch in Achtsamkeitspraxis und in Meditationspraxis ist unser Gewahrsein ausgerichtet auf den Inhalt unserer Erfahrung. Das, was sich bewegt, auf das, was wir wahrnehmen, da gehen wir rauf. Jetzt, in der Mahamudra und Dzogchen-Tradition, kehren wir das Licht des Gewahrseins so ein wenig herum, als ob wir unsere Augen rumdrehen, ja, und so schauen, wer schaut da, was schaut da eigentlich? Ja, das ist so. Was ist das, was da schaut? Und dann entspannen wir uns dort hinein. Was sehen wir, wenn wir die Augen in den Hintergrund drehen, dort gewahr werden? Was wir sehen, ist nichts. Aber das ist so ein gewaltiges, wunderschönes Nichts. So ein göttliches Nichts. Ein ewiges Nichts. In dem Augenblick, wo du in das Nichts schaust, wirst du alles. Du vergisst dich. Das, was du glaubst, was du bist, das kleine Ich, das Mini-Ich, das vergisst sich und du schaust in das Nichts, in diese Wachheit hinein. Wachheit schaut auf sich selbst, also der Himmel schaut, der schaut nicht mehr auf die Wolken, sondern der Himmel schaut auf sich selbst. Was sieht der Himmel, wenn er auf sich selbst schaut? Nichts, weil er das ja ist. Der Himmel schaut auf sich selbst, sieht nichts, weil er das ja ist. Er ist ja das, was schaut. Und in dem Moment bist du zu Hause. Es ist also die Erfahrung, dieses gewaltigen Nichts, in dem, was gleichzeitig die Erfahrung des Allen, des mit allen Verbundenseins ist. Also es geht so ein bisschen so. So, du drehst die Augen herum, schaust in den Hintergrund und dann geht's so. Ja. So. Nichts. Da ist ja gar nichts. Und dann geht's so. Das ist auch wieder, das ist jetzt schwierig natürlich in Worte zu fassen, aber das ist, wenn, nur, ich denke, ich sage jetzt mal so ein kleines chinesisches Gedicht, das geht so. Ich ging in die Berge, um zu meditieren, bis da nur noch die Berge waren. Ging in die Berge, um zu meditieren, bis dann nur noch die Berge waren. Das kennen wir. Also so, dass sich das Herausfallen der zentralen Position. So. Ja. Normalerweise sind wir so in der zentralen Position. Das scheint so eine zentrale Position zu sein in der Mitte unserer Erfahrung. Das Mini-Ich. Ja. Und wenn diese zentrale Position sich so etwas, weil sie nicht herausgefordert wird, in der Natur zum Beispiel, ja. Also vielleicht, weiß nicht, ob du dich wohlfühlst im Wald, aber sagen wir mal, du bist jemand, der sich sicher fühlt im Wald. Ja, manche fühlen sich ja bedroht, aber vielleicht fühlst du dich dann sicher am Meer oder ja, so. Also sagen wir mal, stell dir mal vor, du bist jemand, der sich im Wald sicher fühlt, aufgehoben. Ja? Also wenn du jemand bist, der sich im Wald aufgehoben fühlst, also dann gehst du in den Wald und dann verlierst du dich und dann wirst du der Wald. Und das kann sehr, fast schon dramatisch sein, aber das kann einfach auch so, einfach so ein sich hineinfließen lassen in den Wald sein. Und ja, das ist eine mystische Erfahrung. Also das ist die Wachheit. Die Offenheit, das ist das zweite Wort. Die Offenheit bezieht sich auf diese Grenzenlosigkeit. Also das bezieht sich auf die Grenzenlosigkeit und das ist etwas, was wir so erforschen können, besonders mit Geräusch. Ja? Also wenn wir irgendwie hinhören und dann so bemerken, ist das außerhalb von mir, ist das innerhalb von mir, wo ist die Grenze zwischen mir und dem, was ich dort höre, ist das innen, ist das außen. Und dann beginnen wir so zu erahnen, zu erspüren, dass da so ein, dass unser Gewahrsein keine Grenze hat. Ja? Dass das so, ja, dass man da nicht irgendwie sagen, okay, das hört jetzt hier auf. Also es ist eine Grenzenlosigkeit, aber auch es ist eine Zentrumslosigkeit. Also es ist diese zentrale Position fällt weg. Dass wir uns, uns so danach sehnen in dieser Erfahrung ist, also das ist sicher der Grund dafür, dass wir uns auch so sehr nach körperlicher Nähe sehen. Und auch Sex, wo wir also eingeladen werden, diese Erfahrung zu machen. Also diese Erfahrung der Verbundenheit, der Grenzenlosigkeit. Das kleine Ich löst sich auf. Und in der tantrischen Tradition wird gesagt, dass also die Erfahrungen, die wir im Sex machen können, so Annäherungen ermöglichen an reines Gewahrsein, nicht duales Gewahrsein. Nicht zwei, das heißt ja nicht dual, nicht zwei. Und dann das Letzte, das, was sie als feinfühlend hier bezeichnet, das ist, so in diese Qualität von Liebe zeigt, also tiefgründige Liebe. Und das ist sicher etwas, was vielleicht manchmal nicht so einfach zugänglich ist, ja? Besonders wenn es uns schlecht geht. Aber auf der anderen Seite, wenn ihr zum Beispiel jemand seid, der sich im Wald sicher fühlt, ja? In der Natur sicher fühlt, da ist dann diese Erfahrung, dass da etwas ist, was nicht was einfach fürsorglich ist, wo du sicher bist. Feinfühlend. Also das ist ja was die Mystiker in den verschiedenen Traditionen berichten, also in dieser Auflösung der Identifikation mit dem Mini-Ich und einer Ausweitung und ein Sich-Verbinden. Die kommen aus dieser Erfahrung und die sagen, geh da bloß nicht hin, das ist fürchterlich. Wir leben in einem gefährlichen Universum. Der einzigste sichere Ort, den du zur Verfügung hast, ist das Mini-Ich. Und das musst du verteidigen. Und ja, das, so ist das nicht. Also was die christlichen Mystiker beschreiben, dann ist dann, also die kommen dann wieder zurück mit diesem Wort der Liebe oder der Geborgenheit, der Präsenz Gottes. Ja. Das ist das Feinfühlende. Und hier sagt sie, eine natürliche Sensibilität und ein Ausdruck von Wärme. Unsere warmherzige Feinfühligkeit ermöglicht es uns, auf die Schönheit und all den Kummer und alles, was sich zeigt, mit Mitgefühl, Liebe und Staunen einzugehen. Mitgefühl, Liebe und Staunen. Und das ist eine innewohnende Qualität. Also jedes Baby bringt das mit. Mitgefühl, ja, durch die Spiegelneuronen, Einfühlungsvermögen, Feinfühligkeit, Offenheit, Liebe. Das ist uns angeboren und das ist zugänglich. Dann durch unsere Verletzungen, was betrachten wir uns dann heute oder morgen? Also wie wir durch Verzerrungen uns schließen. Ja? Aber das ist da in uns allen. Unzerstörbar. Und dann sagt sie noch, dass wir kennen zwar von diesen drei Qualitäten der Präsenz sprechen, doch letztendlich sind sie untrennbar. Ja. Denken Sie an einen sonnendurchfluteten Himmel. Es ist unmöglich, das Licht des Himmels von dem Raum zu trennen, den es durchleuchtet. Es ist unmöglich, die Wärme, die wir spüren, von dem Raum und dem Licht zu trennen. Licht, Raum und Wärme sind alles inniglich miteinander verwobene Ausdrucksformen eines Ganzen. Also das ist so dann heute Nachmittag in der Meditation, werde ich dann so in diese drei Qualitäten zeigen. Wobei wir das nicht zu konkret machen sollten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein festes Bild hätten, wie sich diese Feinfühligkeit anfühlen sollte, das ist dann die Herausforderung. Ja? Also dann werden wir durch Bilder und Worte können wir uns auch Erfahrungen verschließen, weil wir dann so eine Idee haben. Ja? Also dann ist es vielleicht hilfreicher oder so ein Zugangsweg ist, dass wir uns erinnern an Situationen, wo diese Qualitäten in unser Leben gebrochen sind, ja? In der Natur oder in der Umarmung oder im Verliebtsein und dass wir dann so Kontakt mit diesen Qualitäten, aber das denn hier so hineinbringen, in diesen Augenblick, also das nicht als eine Erinnerung nur betrachten und bemühen uns da zurückzugehen, sondern dann so zu schauen, wie dann so zu schauen, da zu ahnen, dass also diese Qualitäten, die damals vielleicht gewaltiger, dramatischer in dein Leben gebrochen sind, wie die jetzt in diesem Augenblick auch zugänglich sind. Also wir müssen nicht in den Wald gehen, um uns zu verlieren und eins mit den Bäumen zu sein, sondern dasselbe ist hier. So, wenn ich jetzt so darüber spreche, ist es gut, so das, was ich so sage, leicht zu halten. Also nicht so, das muss ich jetzt verstehen, sondern so anzuerkennen, dass es eher so wie ein Gedicht ist. Ja, ein Gedicht, in dem der Autor des Gedichts oder der Künstler so eine Erfahrung teilen möchte.